Ja, Frank, würdest du denn sagen, Wahl ist eigentlich nur die Entscheidung darüber, wer an der Macht ist, wer die Herrschaft ausübt und sonst hat man als Wähler überhaupt nichts zu entscheiden?
So würde ich das ungefähr sehen, weil der Punkt, den du jetzt ansprichst, der heißt, wer ist an der Macht? In der Tat, das ist mir schon aufgefallen, ich kann mich entscheiden zwischen Herrn Merkel und Frau Schröder, keine Frage, das geht. Die konkurrierenden Führer stellen sich zur Wahl und dann hängt es von den Stimmen, also von der Masse der Stimmen ab, die sie mobilisieren. Aber wichtig erscheint mir auch immer daran, das war ja der Hinweis von dir, was alles nicht zur Wahl steht. Worum es in diesem Land geht, also dass sich der Großteil der Leute hier dienstbar machen muss für den Reichtum von anderen, Reichtum, Geldreichtum in privaten Händen, dass sie dabei immer schlecht zu irgendetwas kommen, aber immer mehr Anforderungen an sie gestellt sind, ihr Lebensunterhalt eine negative Größe in den Rechnungen der Wirtschaft sind, dass auch weiter über sie befunden wird von Seiten der Herrschaft. All das steht immer nie auf dem Wahlzettel, sodass in der Alternative der Wahlfiguren, die da vorliegt, sich der Wähler in der Wahl immer entscheiden kann, dass er dazu, dass er so beherrscht wird, dass so mit ihm umgesprungen wird, dass er dazu keine Alternative hat. Das steht fest immer darin, wenn er sich entscheidet zwischen den Alternativen der Figuren, die diese Ämter besetzen wollen.
Frank, ist dann Wählen eine Zustimmung zu diesen Verhältnissen? Also ist es dann so, dass wenn ich zur Wahl gehe und meine Stimme abgebe, dass ich dann diese Verhältnisse, von denen du eben gesagt hast, dass man in denen ganz schlecht auskommt, weil man nämlich als normaler Mensch, du würdest sagen, der negative Faktor der Wirtschaft ist, weil der Lohn nie klein genug sein kann, der Gewinn nie groß genug sein kann, dass man diese Verhältnisse, die einem eigentlich schaden, dass man die mit der Wahl anerkennt?
Ja, klar. Das kann man ja mal so sehen. Es gibt auch immer eine grundsätzliche Scheidung der Menschheit hierzulande, die ganz evident wird, wenn der Wahltag wieder stattfindet, nämlich die, die vorlegen, um was für Alternativen es in diesem Laden geht, die festsetzen, was zur Wahl steht und wer, und diejenigen, die dann eben ihr Wahlrecht realisieren, ne, die ihr Wahlrecht wahrnehmen und dann sozusagen in der Figur der Amtshaber halt doch genau dem zustimmen, dass diese Verhältnisse, die gesetzt sind, tatsächlich die richtigen sind und dass es nur darum zu gehen hat. Insofern stimmt es 1a, was du sagst. Wer zur Wahl geht, der bestätigt immer, egal wen er wählt, dass so wie dieser Laden eingerichtet ist, mit seinen Abhängigkeits- und Konkurrenzverhältnissen, dass das so auch weiterzugehen hat und dass es dafür auch eine Regierung über ihn braucht, wo er nichts in der Hand hat und die voll und ganz über ihn verfügt.
Frank, es gibt jetzt so ein allgemeines Argument zum Wählen, das geht ungefähr so, da sagen Leute, gut, wenn man was gegen diese Verhältnisse hat, ja, da muss man wenigstens wählen, weil sonst kann man hinterher ja gar nicht mitreden und darf überhaupt nichts entscheiden.
Ja, das Argument gibt's, das kenne ich auch. Jetzt meine ich, in dem kurzen Überblick, den wir über die letzten Sendungen gegeben haben, kommt doch eins schon raus. Wer wählt, der hat erstmal nichts zu sagen, weil diese Position wählt er ja. Es ist doch genau der Witz an der Tatsache, dass man die Machtvollkommenheit der Herrschenden wählt, dass man ins Recht setzt, indem man die Ämter besetzt, dass so über einen verfügt wird und dass die Position dann ist, dass sie mit aller Gewalt zu Recht legitimiert herrschen, dass also die Position des Untertanen ist, weil er gewählt hat, gilt jetzt das Recht der Regierung unendlich weit. Der hat nichts mehr zu sagen, weil wir sind gewählt, wir können uns auf folge Stimme berufen. Jeder Einwand hat sich dagegen zu verflüchtigen. Also heißt, wir sind gewählt, haben ein unendliches Recht, also Schnauze, Baby. Und das weiß jeder, also das beherrscht jeder Politiker zum Beispiel auch so, auf der Klaviatur seine Argumente dann irgendwann mal zu sagen, wenn Leute sich irgendwo hinstellen, wie sie rumdemonstrieren und sagen, uns geht's aber mit den Verhältnissen nicht gut und das passt uns nichts, dann sagt er, ich bin hier gewählt, ich muss die Politik dieses Landes machen und ich beuge mich nicht dem Druck der Straße und dann kommt halt die Beschimpfung als Mob und so eben hinterher. Also, deine Ausgangsfrage, ne? Aber wenn man doch nicht wählt, kann man da nichts dagegen sagen. Würde ich immer sagen, da lache ich ja laut, weil wenn ich hier wähle, dann wähle ich, dass ich hier nichts zu sagen habe. Und das ist doch der Renner und der Bringer an der Wahl und an der Ermächtigung und Berechtigung, die sie der Regierung verleiht.
Vielen Dank. Also das heißt, es ist Quatsch, dass man hinterher mitreden dürfte, wenn man vorher gewählt hätte. Dann kriegt man nämlich, wie du Frank sagst, von den Politikern zu hören, also die Politiker lassen sich doch nicht vom Druck der Straße beeindrucken. Also Wahl ist damit die Ermächtigung einer Herrschaft über Verhältnisse, die den meisten Leuten gar nicht zuträglich sind. Dennoch ist es eine freie und eine geheime Wahl. Keiner wird gezwungen. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Wähler, auf die Leute, die da wählen gehen.
Gut, vielleicht noch vorher eins. Also die ganzen Argumente, die jetzt im Schnelldurchlauf sind, die sprechen auch dafür, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht die über einen Internetanschluss verfügen, auf die Seite www.farberot.de begeben. Da kann man nämlich auch diese Sendereihe und andere Sendungen von uns nochmal nachhören und sich vielleicht einen etwas weiteren und besseren Überblick nochmal verschaffen.
Vielen Dank, Frank, für den Hinweis. Also unter www.farberot.de gibt es die ersten 3 Sendungen und ab Mitte der Woche auch diese Sendungen als MP3 zum Downloaden. Nochmal, wir haben also gesagt, eine Wahl, das ist die Ermächtigung von einer Herrschaft über Verhältnisse, die den Leuten, die da beherrscht werden, die uns wählen, eigentlich gar nicht so gut tut. Also wenden wir den Blick mal auf den Wähler. Vielleicht so ein bisschen, wieso macht er das oder was sind seine Gründe, was sind so seine Gedanken?
Ja, das finden wir jetzt, also heute machen wir diesen Durchgang mal dann in Ruhe durch, weil in der Tat diese Figur des Wählers, die muss einen ja jetzt schon ein bisschen anspringen, als das ist schon irgendwie eine widersprüchliche Figur. Ja, er gutiert, dass er wählen darf, er hält es für ein Privileg, nicht bloß für ein Recht und eine Pflicht. Ne? Und andererseits haben wir ihn gerade bestimmt als jemanden, der so von der Herrschaft bestimmt ist, der also mit seiner Wahl das eine bestimmt, wer die Ämter besetzt, aber ansonsten auch nichts. In der Tat, da müssen wir uns den mal anschauen, weil so sehr die Herrschaft eben frei ist in dem Sinne, dass sie diese ganzen Verhältnisse verhängen kann und die Zustimmung dafür einsammelt, so sehr hängt es ja auf der anderen Seite daran, dass ein Wähler sich eben in diese Rolle fügt, dass er also über keine seiner Lebensumstände irgendwie befindet, über nichts was zu sagen hat und gerade das aber übersetzt in, na, wenn ich dann aber alle 4 Jahre wählen darf, dann will ich so wenigstens auch mal hier mitreden können. Ja, also das Angebot nimmt er umso lieber wahr, je mehr er die Macht über seine ganz alltäglichen praktischen Belange an die Politik abgegeben hat.
Damit kommt der Wähler jetzt als, ich will mal ganz allgemein sagen, als ein widersprüchliches Wesen bei dir vor.
Ja.
Nämlich einerseits einer, der machtlos ist, weil er überhaupt über so gut wie nichts entscheiden darf, außer eben einer einzigen Sache. Wer ist der Kopf an der Spitze? Wer kriegt die Macht? Das ist die einzige Entscheidung, die er haben darf, die er treffen darf.
Ja, und um dieser Widersprüchlichkeit auf die Spur zu kommen, damit diese ganzen Leistungen halt dabei herausschauen, die wir jetzt so zum Teil angerissen, zum Teil nochmal kurz erläutert haben, vielleicht eine erste Beobachtung. Ich würde die Behauptung vorausschicken, es ist doch so, oder nein, ich würde sie so formulieren, der Wähler, der muss doch ein selbstbewusstes Spiegelbild seiner Herrschaft sein. Und da soll unterstrichen sein, selbstbewusst und Spiegelbild. Selbstbewusst nämlich, weil das muss er mit seinem freien Willen tun. Er muss sich diesen Willen so zurechtlegen. Und andererseits komme ich jetzt mal zu Spiegelbild der Macht. Das soll die erste wichtige Bestimmung für heute sein. Und zwar will ich zurück auf den Überraschungscoup unseres Herrn Kanzler. Ne? Es erinnern sich wahrscheinlich die meisten, nachdem die SPD schon wieder eine Landtagswahl, diesmal in Nordrhein-Westfalen, vergeigt hat, einem erzdemokratischen Stammland sozusagen mit fast gewachsener Herrschaftsgarantie für die SPD. Diesmal ist sie weg. Da tritt der Kanzler in die Öffentlichkeit und schockt die Republik. Neuwahlen. Neuwahlen gibt's. Und schon steht eine ganze Öffentlichkeit parat, die sagt, ja, das hat es gebraucht. Und in dem Moment entdeckt der Wähler, Also der deutsche Untertan in seiner Eigenschaft als Wähler, ja, das hat's schon lang gebraucht. Bloß vorher, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, mir ist vorher keiner aufgefallen, der rumgerannt ist und gesagt hat, dieses Land braucht Neuwahlen, es braucht Wahlen, die eine historische Chance sind und die von entscheidender Wichtigkeit sind. Also die Frau Merkel in ihrem CDU-Spot argumentiert ja, diesmal ist es eine wirklich wichtige Wahl, was irgendwie auch heißt, sonst geht's scheinbar um nicht so viel. Aber ne, der Punkt, in dem Moment, wo die Herrschaft verkündet, dass sie mit ihren Bedingungen der Machtausübung nicht mehr zufrieden ist und deswegen Neuwahlen will, da stellt plötzlich das Volk in seiner Eigenschaft als Stimmvieh fest, ja, nichts besser als das, nichts wichtiger als das, das braucht dieses Land, um vorwärts zu kommen. Insofern also, ne, Spiegelbild der Macht, weil überhaupt erst die politisierte Agitation ihrer Führung bringt sie drauf, das ist ihr erster Bedarf, das ist jetzt auch ihr sozusagen innigster Wunsch, den es braucht, damit sie selbst in Deutschland vorankommen.
Frank, dass der Wähler eine Wahl will, da würdest du sagen, das ist überhaupt gar nicht so sehr seine eigene Erfindung, sondern das ist vorgegeben von oben und dann kann er sich dem anschließen oder vielleicht auch sagen, nee, das will ich jetzt gar nicht. Aber die meisten, du sagst wohl, schließen sich dem an.
Die schließen sich dem nicht nur an, sondern ne, machen sich jetzt zum, sie wissen ja auch um ihre prominente Position in der Demokratie, als diese füllen sie sich dann auf, sie stellen sich hinterhin als der ideelle Auftraggeber. Ja, so, dass, also nicht bloß sie schließen sich an, naja, die haben es gesagt, das finden wir jetzt gut, sondern sie stellen sich jetzt hin eben als die quasi, die doch als der eigentliche Souverän fast so etwas wie der Ausgangspunkt dafür sein, dabei folgen sie eben dem Edikt, das die Herrschaft erlassen hat, antanzen zum Neuermächtigen. Und das steht aber jetzt da als, ne, wir sind doch der Auftraggeber dafür, dass die Verhältnisse in Deutschland mal wieder ins Rollen kommen.
Vielen Dank, Frank. Jetzt schauen wir uns mal an, wie hier in Deutschland die Meinungsmacher-Profis, Funk, Fernsehen, Presse, wie die den Wähler sehen. Die versuchen den ja einerseits zu beschreiben und machen Statistiken, Umfragen und halten ihn da so ein bisschen für berechenbar. Andererseits werden sie doch nicht aus dem Schlau. Der Spiegel hat jetzt in seiner letzten Ausgabe eine ganz große Überschrift für einen seiner Artikel gewählt. Die heißt Resignative Wechselstimmung. Und da möchte ich mal draus zitieren, Heinz. Zitat. Er entscheidet sich oft in letzter Sekunde. Er liebt den Widerspruch und wirkt dabei selbst stark verunsichert. Der deutsche Wähler verweigert Demoskopen und Politikern im aufziehenden Blitzwahlkampf die Eindeutigkeit. Ja, der Wähler, das unbekannte Wesen.
Ja, ein lustiges Zitat. Übrigens, bloß wegen der Exaktheit unserer Quellenangabe, es war die vorletzte Ausgabe vom Spiegel. Die mit dem Marx-Kopf da vorne drauf. Gut, also das ist diese Überschrift ist abgesehen davon, dass sie eine Charakterisierung des bundesdeutschen Wählers von 2005 zum Besten gibt. Die hat noch dieses Zitat hat noch den speziellen Spaß an sich, dass sich da gewissermaßen die professionellen Beobachter dieser Figur des Wählers, diese ganzen Demoskopen und Öffentlichkeitsbeobachter und Nachzähler und Nachrechner und pipapo, in deren Perspektive begibt sich dieses Zitat und die Lustbarkeit, die spezielle Lustbarkeit daran ist die Demoskopen, diese Politprofis dem Wählergeschmack nachzuspüren, die beschweren sich jetzt darüber, dass sie den Wähler zurzeit nicht gescheit ausrechnen können. Auch das ist, also demokratietheoretisch betrachtet, äußerst lustig. Der Wähler hat doch die Freiheit der Wahl. Das ist ja überhaupt die heilige Kuh und der Gipfelpunkt seiner Freiheit. Und jetzt gibt's aber einen ganzen Berufsstand, der legt seine ganze Berufsehre da rein, bis auf die Stellen hinterm Komma die Freiheit des Wählers haargenau auszurechnen. Also dieser ganze Berufsstand der Demoskopen lebt offenbar davon, dass der freie Wähler andererseits scheint ein äußerst berechenbarer Geselle ist, bei dem die Demoskopen dann untereinander sogar Wettbewerbe ausführen können, wer den Wählerwillen im Voraus am genauesten vorauszusagen vermag. Na gut, jetzt beschweren sich besagte Demoskopen darüber, der Wähler, der dank dem einsamen Entschluss des Kanzlers Schröder am 18. September 05 wählen darf, der ist ein bisschen, für den Geschmack der Demoskopen politisch gesehen ein bisschen eigenartig gestrickt. Voller Widersprüche ist dieser Geselle da, ne? Resignative Wechselstimmung. Das hat der Spiegel zitiert da irgendeine Demoskopengröße, die hat den Widerspruch des Wählers da rein zusammengefasst. Einerseits will er den Wechsel, andererseits verspricht er sich vom Wechsel überhaupt gar nichts. Vielleicht kannst du die Stelle ja, nochmal ein bisschen wollen wir das zitieren. Nochmal
konkretisieren. Also das Erste, was du sagst, ist, da möchte ich nochmal festhalten, in den Augen der Meinungsmacher, der Demografen oder vielleicht auch Demoskopen, also in den Augen der Leute, die hier Funkfernsehen machen und des Volkes Stimme immer aufschreiben, in deren Augen ist der Wähler diesmal bei dieser Wahl nicht berechenbar genug. Und da würdest du sagen, Heinz, das gibt natürlich ein eigenartiges Bild ab, wie der Wähler im Allgemeinen ist. Man kann ihn nämlich ausrechnen, das und das sind die Zahlen, so und so wird er sich verhalten, zack. Also dann ist natürlich die Frage wirklich, ja, wie viel hat er denn noch an Freiheit? Jetzt kommt es einmal ganz konkret zum Zitat. Also, der Spiegel schreibt in der vorletzten Ausgabe eben, ich zitiere, Allensbach-Chefin Renate Köcher hat es am besten getroffen, als sie vergangene Woche eine resignative Wechselwirkung bei den Deutschen diagnostizierte.
Wechselstimmung,
danke. Ich habe einen auch. Also nochmal, als sie vergangene Woche eine resignative Wechselstimmung bei den Deutschen diagnostizierte. So wünschen sich gerade mal 50% einen Wechsel der Bundesregierung, obwohl nicht einmal ein Drittel glaubt, dass sich dadurch etwas änderte. Sie wollen den Wechsel, aber versprechen sich nichts davon, sodass am Ende wieder fraglich ist, ob sie ihn überhaupt wollen. Der Wähler hat seine wichtigste Entscheidungsgrundlage verloren, die Hoffnung. Es hat sich eine Ernüchterung im Volke eingenistet, die jede Fähigkeit zur Begeisterung erstickt. Das, was der deutsche Wähler will, kann er nicht bekommen. Er will ja, dass es besser wird, ohne dass sich sein Leben allzu sehr ändert. Der Wähler wünscht sich nichts sehnlicher als den Erfolg jener Reformen, die er so sehr fürchtet. Der Wähler entscheidet sich im einen Moment für eine Richtung und erschrickt im nächsten darüber, dass er sich festgelegt hat. Das macht den Wähler unzufrieden und irgendwie auch zur tragischen Figur. Heinz, müssen wir uns wirklich Sorgen machen um den Wähler?
Tja, der Spiegel macht sich offensichtlich diese Sorgen. Dabei, die Leute vom Spiegel sind doch alles hochgebildete Typen mit Abitur und Uni-Abschluss und was weiß ich, sollen sie halt mal ein paar, also anstatt sich so künstlich dumm zu stellen gegenüber dem Wähler, dem widerspruchsvollen Wesen, sollen sie halt mal ein paar politische Schlussfolgerungen daraus ziehen, Heinz, wenn das denn schon so sein sollte, wie sie den Wähler diagnostiziert haben.
Diese Schlussfolgerung, kannst du uns die anbieten, unseren Hörern?
Ja, das habe ich jetzt gerade vor, und zwar in zwei Schritten oder in zwei Rubriken, ne? Also laut Spiegel, der Wähler, das ist so ein Geselle. Der Spiegel meint, das wäre widersprüchlich. Das mag schon sein, dass das widersprüchlich ist. Bloß vielleicht kann man diese Widersprüchlichkeit sicher auch mal erklären oder einen Schluss daraus ziehen. Sie soll laut Spiegel darin bestehen, dass dieselben Wähler, die die Opposition ganz klar, eigentlich haushoch, favorisieren, sich zugleich für ihr Fortkommen von einer Regierungsübernahme dieser Opposition überhaupt gar nichts versprechen. Ja, dieselben Leute, die sich für die Opposition als neue Regierung aussprechen, die, also zumindest die Hälfte von denen, die so denken, denkt gleichzeitig auch so, dass sich da daran gar nichts, also damit gar nichts ändern würde, an den Umständen, Zuständen, an den Zielen und Zwecken, worum es da geht und in der Bundesrepublik Deutschland, am Standort Deutschland und wovon sie betroffen sind. Naja, meine Schlussfolgerung ist, die Demokratie ist offensichtlich eine Verfahrensweise, die mit dem in Anführungsstrichen Trick arbeitet, die Unzufriedenheit bei den Regierten, die die demokratische Herrschaftsweise erzeugt, immer schon vorwegzunehmen, also mit Unzufriedenheit zu rechnen, dann aber dieser Unzufriedenheit einen Weg anzubieten, wie sie staatspolitisch gesehen unverfänglich gemacht wird. Die Demokratie weist der Unzufriedenheit, mit deren Existenz sie ganz sicher rechnet, einen Weg, einen Ausweg, der dann pro Staatsräson, pro deutscher Nation, also im Falle Deutschlands halt deutscher Nation, ausgeht. Demokratie ist so etwas wie ein ganz generelles, konstruktives Misstrauensvotum. Mit der Anspielung meine ich Folgendes, ihr kennt ja, ihr gebildeten Hörerinnen und Hörer, ihr kennt ja diese Institution des konstruktiven Misstrauensvotums, die in dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert ist und die heißt in diesem engen Sinne, dieses Verfassungsparagrafen da, dass ein Kanzler vom deutschen Parlament nur gestürzt werden kann, wenn die Mehrheit, die ihn stürzen will, es zugleich vermag, einen Ersatzkanzler zu installieren. Konstruktives Misstrauensvotum heißt diese Institution. Mir ist aufgefallen, in Bezug auf den Wähler, den man einmal alle 4 Jahre über die personelle Besetzung der Macht bestimmen lässt, in Bezug auf den Wähler ist dieses Verfahren Regierung, Opposition, die werden ausgewechselt, so etwas Ähnliches wie ein verallgemeinertes, konstruktives Misstrauensvotum. Das Misstrauen der unzufriedenen Leute in die Regierung, das wird immer schon antizipiert, vorweggenommen. Aber es wird ihm ein total staatspolitisch gesehen konstruktiver Ausweg gewiesen, indem man nämlich das eigene Misstrauen in die aktuelle Regierung umsetzt und transponiert, und das soll haargenau dasselbe sein, in die Ermächtigung der Ersatzmannschaft.
Jetzt knüpfst du, Heinz, ein bisschen an das an, was der Frank gesagt hat, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja.
Nämlich du sagst doch jetzt, gut, in diesen Verhältnissen hier, jetzt in dem Fall Deutschland, kommt man als Untertan vielleicht nicht immer gut weg. Die Regierung weiß das, die kennt diese Unzufriedenheit ihrer Untertanen. Und jetzt sagst du doch sowas wie, damit diese Unzufriedenheit nicht dazu führt, das ganze System irgendwie abzuschaffen oder zu kippen, gibt sie dieser Unzufriedenheit gleich einen Weg mit, den einzigen, den es gibt, nämlich, ja, dann wählt doch die anderen, die Opposition.
Ja, das ist eine Verfahrenstechnik der Herrschaft gewissermaßen, um Unzufriedenheit nicht bloß unschädlich fürs politische System, sondern konstruktiv fürs politische System zu machen. Naja, und lass mich das gerade noch dazu sagen. Opposition steht dafür, jede Unzufriedenheit, die hätte gar nicht sein müssen, die wäre gar nicht notwendig gewesen, wenn man bei Zeiten schon die Ersatzführer hätte machen lassen. Also die Lüge, die Opposition verkörpert gewissermaßen die Lüge, dass all die Notwendigkeiten des Standorts, der Staatsräson, die dieser Standort verkörpert, all diese Notwendigkeiten hätten gar nicht mit Notwendigkeit Schäden bei den Bürgern herbeiführen müssen, weil die Opposition kennt bessere Rezepte. Und die nächste Beobachtung, die sich da anschließt, diese angebliche Nichtnotwendigkeit der Schäden wird zugleich immer übersetzt in: die Nation Deutschland hätte mehr Erfolg haben können. Deutschland kann es besser oder so ähnlich, sagt diese Merkel da die ganze Zeit. Also Nichtnotwendigkeit der Schädigung, diese Behauptung, für die eine Opposition einsteht, ist im demokratischen Verfahren mit einem Gleichheitszeichen versehen mit: die Nation hätte noch größere Erfolge einfahren können, sodass also dieses Verfahren von Regierung und Opposition sich verdient macht darum, ja, um diese makabre politische Bildung, dass die unzufriedenen Leute sich immer mehr Erfolg ihrer Nation wünschen sollen.
Ich denke, die Denkwege muss uns auch nochmal neu erklären. Also, der Frank hat es vorhin mal so gesagt, in den Verhältnissen kommt man gar nicht so gut weg mitunter. Das müssen wir vielleicht nochmal genauer erklären, woran das liegt. Damit ist man unzufrieden, jetzt kommt die Regierung und bietet an, das Einzige, was ihr machen könntet, ist die Opposition zu wählen. Und die sagt auch noch gleich, wieso sie gewählt werden will, Heinz, nämlich damit es Deutschland besser geht.
Ja, und da ist so eine verlogene Identität aufgestellt. Wenn es Deutschland besser geht, dann brauchen seine Insassen weniger unzufrieden sein.
Naja, und also damit wird im Augenblick überall geworben, das heißt mehr Wachstum, mehr Arbeit. Die einen sagen mehr Arbeit, die anderen mehr Wachstum und umgekehrt.
Lass mich die Bemerkung gerade eben noch machen. Und sogenannte reife Völker, also Völker, die für die Demokratie reif sind, die lassen sich dann in ihrer Eigenschaft als Wähler oder als Wechselwähler auf dieses Vorzugsangebot der Demokratie zum Unschädlichmachen von Unzufriedenheit haargenau ein. Und es soll reife Völker geben, ich nenne keine Namen, die machen dieses elende Wechselspiel von den einen zu den anderen, dann wieder zu den ersten, dann wieder zu den zweiten hin und her, schon 200 Jahre lang, ohne dass sie klug geworden wären.
Heinz, doch nochmal zu den Verhältnissen, in denen man unzufrieden wird und wie aus dieser Unzufriedenheit jetzt mit Hilfe der Opposition so ein Argument wird: ja, Deutschland muss es besser gehen. Also vielleicht sollte man doch mal, vielleicht schaffst du es in zwei Sätzen, was über die Verhältnisse sagen und wie die Opposition diese Verhältnisse hinstellt als: wenn es Deutschland besser geht, geht es uns allen besser.
Ja, vielleicht wären es auch drei Sätze oder du
drei willst, ist auch in Ordnung.
Wenn es zwei sind, dann musst du dir immer einen Strichpunkt dazwischen denken. Dann wären es auch zwei.
Gut.
Ja, habt ihr das Spiegel-Zitat da noch im Ohr? Der Spiegel verwundert sich so künstlich darüber. Dieselben Leute, die der Opposition eigentlich nichts zutrauen, sind trotzdem mehrheitlich dafür, diesmal die Opposition zu wählen. Wenn man solche Menschen fragt, dann haben sie dafür auch einen Grund anzubieten. Und der heißt dann immer ungefähr folgendermaßen: die Wirtschaftskompetenz der Opposition, also von CDU, CSU und FDP, die schätzen sie für, was weiß ich, ungefähr 20 Mal größer ein als die Wirtschaftskompetenz der rot-grünen Regierung. Und kein Mensch hat irgendeinen Zweifel darüber, was Wirtschaftskompetenz da heißen soll. Wirtschaftskompetenz heißt, die Zähler oder die FDPler, die haben einen besseren Draht zur Wirtschaft. Und auf die kommt es doch wohl an im Lande. Die Wirtschaft, das sind doch die Wachstumsbeauftragten der Nation. Und ein Wähler, der so herumtickert, der erklärt sich also ganz fundamental einverstanden mit seiner ganz persönlichen Abhängigkeit von der Staatsräson namens Wachstum von Kapital. Zum Wähler gehört also ganz offensichtlich ein gediegenes Abhängigkeitsbewusstsein. Ein Abhängigkeitsbewusstsein, das in der Tat jetzt einen saudicken Widerspruch mit einschließt, aber einen Widerspruch, der nur das nachvollzieht, was am Standort Deutschland Sache ist. Der Widerspruch geht so, damit mir armen Würstchen abhängig vom Wachstum, vom Gelingen der Nation in ihrem Konkurrenzkampf, damit mir armen Würstchen irgendwann mal wieder, ach was weiß ich, besser geht, mag ich schon gar nicht sagen, damit ich beispielsweise meinen Arbeitsplatz behalte und nicht verliere oder überhaupt eine entfernte Chance habe, wieder einmal einen Arbeitsplatz zu ergattern. Ne? Das sind so die Beurteilungsmaßstäbe, die heutzutage gelten. Also, damit mir armen Würstchen, sagen wir mal, der Arbeitsplatz nicht weggenommen wird, also wegen mir in diesem Sinne, bin ich am Ende auch durchaus damit einverstanden, dass man mir etwas wegnimmt. Dass man mir beispielsweise Lohnprozente wegnimmt. Oder dass man mir Arbeitszeit mehr aufbrummt und in dem Sinne etwas wegnimmt. Also der Wähler leistet sich den Widerspruch, sich als die total abhängige Figur des Standorts und der dort gültigen ökonomischen Rechnungsweisen aufzufassen und damit sein eigenes Schicksal in die Hände der Wirtschaftsführer und der politischen Rahmensetzer zu legen und sich sogar noch damit einverstanden zu erklären, dass er selber schlechter gestellt wird und das soll dann noch in seinem Interesse sein. Naja, und wenn er als Wähler frei, gleich und geheim in der Wahlurne dann den Oppositionsheinis mit ihrer gemutmaßten größeren Wirtschaftskompetenz noch ganz aus freien Stücken die Stimme gibt. Naja gut, dann sind wir wieder bei dem Befund, mit dem der Frank vorhin schon eingestiegen war. Der Wähler ist ein selbstbewusstes Abziehbild der Herrschaft. Und der, in dem Falle der am Standort Deutschland herrschenden kapitalistischen Maßstäbe.
Vielen Dank, Heinz. So viel erstmal zum politischen oder wirtschaftlichen Verstand des Wählers. Frank, jetzt gibt es noch ein paar andere Gesichtspunkte, unter denen sich die Leute ihre Kandidaten aussuchen. Ich sag mal sowas, Outfit, Stimmführung, Vertrauenswürdigkeit. Kannst du mal sagen, was sind denn das für Kategorien, mit denen sich die Wähler ihre Herrschaft da anschauen?
Also diese ganze Abteilung, die ja auch gestern wieder groß gefeiert wurde beim großen Duell, ne, beim TV-Duell auf vier bedeutenden Sendern, die haben ja immer ihren Angelpunkt in, ne, Vertrauenswürdigkeit. Klar, ne, kann ich diesem Kandidaten oder dieser Kandidatin, kann ich der vertrauen? Und weil wir das schon zweimal angelegentlich der US-Wahlen und als es um die Vertrauenswahlen in unserer Reihe hier ging, schon ausführlicher behandelt haben, will ich dazu noch nur kurz sagen, Vertrauen, diese eigentlich mehr ins psychologisch-zwischenmenschliche gehörende Kategorie, ne, die ist am Platz im Verhältnis der Menschen zur Politik, weil halt dieser Generalkategorie Vertrauen, dazu passt halt haargenau, dass es halt um eine Ermächtigung geht, die völlig unbeschränkt den der wählt, zum Material seiner Herrschaft eben macht. Ja? Also die Pauschalität der Kategorie Vertrauen, ne? Der universelle Charakter dieser Kategorie entspricht halt dem universellen Charakter der Beherrschung, der man hinterher wieder ausgesetzt ist, wenn man gewählt hat. Und das macht sich halt an Kriterien fest, wie, ne, hat die Frau mit dem Gesicht jetzt eine Föhnfrisur oder, ne, der Schröder seine Dackelfalten auch ordentlich zurechtgeföhnt. So. Das sind dann die passenden Gesichtspunkte für so eine scheiß Betrachtungsweise, wie du sie mit Vertrauen hier in den Raum gestellt hast.
Vertrauen also deshalb, weil der Wähler so wenig entscheiden darf? Die Machtlosigkeit, die sozusagen, die ihm noch bleibt, dem entspricht die Kategorie Vertrauen?
Und zwar 1a natürlich, weil die Machtlosigkeit, ne, so von unten nochmal aufgenommen her, die Machtlosigkeit heißt ja, ich muss mich voll und ganz in die Entscheidungsbefugnis fügen, die ein anderer über mich hat. Na, und was für Gesichtspunkte? Wenn ich nichts in der Hand habe, passt zu unserem Argument von vorhin, ne? Was hat man in der Demokratie, ne, als Wähler? Wenn ich nichts mehr in der Hand habe, dann passt dazu, dann soll es doch bei einem sein, von dem ich meine, na, der treibt wohl, in Klammern steht dann immer ein hoffentlich, keinen Schindluder.
Das nächste Stichwort, mit dem nicht nur der Wähler, sondern auch die Meinungsmacher jetzt die Kandidaten betrachten oder die Kategorie, unter der sie die Kandidaten betrachten, das ist Führungsstärke. Wie gut hat sich da einer der beiden Kandidaten durchgesetzt? Sagst du mal was zu dem, ja, zu der Kategorie Führungsstärke? Was beschreibt das?
Ja, das ist schon immer herzallerliebst. Führungsstärke, darauf kommt's an. Jetzt sitzt man halt ewig und drei Tage in der Schule und kriegt im Sozialkundeunterricht mit Demokratie. Das ist die, da geht's um Meinungsvielfalt, um Pluralismus und da werden Interessen ausgehandelt. Und kaum ist wieder die Berichterstattung über das Wirken der Politik und ihrer Figuren an der Zeit. Da ist es einfach ganz klar, da zählt eins, wovon sich der Wähler beeindrucken lässt, das ist, wie durchsetzungsfähig, wie hart in der Konkurrenz mit seinesgleichen ist so eine Politfigur einfach. Also, die bekannten Sachen. Schafft es der Kandidat oder die Kandidatin, eine Bundestagsfraktion hinter sich zu versammeln und auf Linie zu bringen? Mit Drohungen, was alles nicht mehr geht, wenn Abweichler vielleicht nicht spuren wollen. Kriegen die ihre Partei dazu, also Schröders Ausrufen der Neuwahlen, war doch ein super Hebel, um wieder Geschlossenheit in der SPD herzustellen. Hat er das aber auch geschafft, ne? Wie setzen sie sich gegen die konkurrierenden Leute innerhalb der eigenen Partei durch? Kann man mit allen Intrigen und mit der sozusagen mit der eigenen Härte, kann man die da unterbügeln, schlecht dastehen lassen? Ne? Kriegt man die also sozusagen einfach weg durch sein ganzes Intrigenwesen, das man veranstaltet? Oder aber eben, ne, schafft man es, die von der konkurrierenden Partei alt aussehen zu lassen und es abseits zu stellen? All diese Dinge laufen noch darauf hinaus zu beurteilen, wie durchsetzungsfähig, wie hart ist jemand? Also kann er... Verkörpert er Führung in dem Sinne, dass er sich durchsetzen kann. Und das als Gesichtspunkt halt, das spricht dann für einen Kandidaten, dass er dieses eklige Geschäft ganz wunderbar beherrscht und sich als Erfolgstyp des Führens dann präsentieren kann. Das beeindruckt einen Wähler. Soll also heißen, der stellt sich für uns unter diesem Blick dann raus, als der ist offensichtlich auch ein Opportunist der Macht. Also seine Gesichtspunkte gehen offenbar auch daher, dass er gerne das zum ausschlaggebenden Punkt macht, zum ausschlaggebenden Kriterium, wie skrupellos, wie hart eben, ne, wie führungsstark durch nichts beeindruckt sich so ein Politiker gibt. Und wenn ich mir das angucke, muss ich sagen, mir wird dabei ganz schlecht. Ich möchte eigentlich mit solchen Leuten A nichts zu tun haben und noch weniger möchte ich in deren Hände sein.
Frank, jetzt sprichst du mir aus dem Herzen oder nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich denke, das wird ein paar von unseren Hörern auch so gehen. Du hast eben das Stichwort geliefert, schmutziges Geschäft. Das gibt's natürlich auch unter Wählern, also unter den Leuten, die wählen gehen, dass sie sagen, ja, wir wissen schon, regieren, politisches Handeln, das ist ein Geschäft, das ist nicht ganz sauber. Sieht man ja auch daran, dass eben diese Machtmenschen mitunter über Leichen gehen.
Ja, ein schmutziges Geschäft, in der Tat, das gibt's dann schon. Ne? Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Viele, viele Leute würden immer sagen, wir rennen doch offene Türen ein. Sie sehen es doch genauso, ne? Ja, sie wissen schon, die Politiker, die suchen ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, sind halt Intriganten. Das ist ein schmutziges Geschäft und die versprechen viel, halten nichts, tun eigentlich nichts für die Leute. So stellen die sich hin. Das einmal ernst genommen. Gäbe es nur einen vernünftigen Schluss zu sagen, was davon soll ich abhängig sein? Meine Lebenschancen? Das, wofür ich arbeite und wie ich hier wegkomme, ne, was ich hier überhaupt für Möglichkeiten habe, in dieser Gesellschaft mich zu bewegen, soll davon abhängen, dass es so zugeht? Da gäbe es nur einen Schluss, der heißt Gegnerschaft. Das will ich mir nicht mehr bieten lassen. Unser Wähler? Naja, der sieht es ein bisschen anders. Der verlässt ja seine Perspektive des Opportunismus, der Macht, die ich gerade mal dargestellt habe, gar nicht, sondern stellt sich hin und sagt, ich durchblick das alles. Ich hab's im Griff. Entschuldigung, und sagt, ich verspreche mir gar nichts, ich bin gar nicht aus Überzeugung für Merkel, Stoiber, Schröder, Westerwelle, aber ich wähle das kleinere Übel. Ne, das kennt jeder, ne? Ich wähle, ach ja, ich verspreche mir gar nichts, ich wähle das kleinere Übel. Weiß aber jeder, ne? ernst gemeint, als übel kann es nicht sein. Wenn ich das wirklich als übel betrachte, dann komme ich wieder ganz schnell bei meinem Schluss von gerade aus. Das muss weg. Das ist ein Verhältnis, das tut mir nicht gut. Das muss ich abschaffen. Aber in diesem ich wähle das kleinere Übel, stellt sich der Wähler als Durchblicker dar, als einer, dem man schon gar nichts vormacht, und feiert sich dann als selbstbewusste Funktionär dieser Verhältnisse und sagt, naja, mir macht keiner was vor, aber ich hab's in der Hand. Und logisch ist aber, auch damit ist er nichts als der nützliche Idiot dieser Verhältnisse. Dieses Durchblickertum bleibt nämlich wobei hängen? Naja, dass man dann als Untertan macht, was ihm angeschafft wird.
Das war jetzt mal, Frank, ein Urteil über den Wähler aus marxistischer Sicht. Nützlicher Idiot meint doch wohl, dass der Wähler mit den Gedanken, die er sich dabei dieser Wahl macht, auf jeden Fall eine Funktion wahrnimmt, eine Funktion, die nicht seine ist, deshalb nützlich, eine Funktion der Herrschaft über ihn und deshalb Idiot.
Ja, jetzt will ich auf dem beleidigenden Zusatz Idiot nicht so sehr beharren, nur mal, damit es halt ungefähr klar ist, dieses ganze selbstbewusste Durchblickertum, ne, was als Parteigänger der härteren Durchsetzungskraft sich dann seine Gesichtspunkte da sucht. Da kommt doch bei raus, das sind dann aber die Gesichtspunkte, übersetzt auch in Geschmacksurteile über diese Figuren, die eben zur Einfügung als Untertan dann eben taugen. Weil auch diese Leute haben doch dann ihren ganzen Erwartungshorizont, alles das, was sie wünschen wollen, was sie überhaupt noch vorhaben, ganz und klar dem untergeordnet, was Heinz vorher auch ausgeführt hat. Ich bin doch hier Material einer Ausbeutung am Standort der herrschaftlichen Beschlüsse und dann gelten auch deren Zwecke und nicht meine. Mein Interesse gilt immer nicht vor den heiligen Kühen dieses Ladens und der heißt Wachstum und. Ne? Also das meine ich mit nützlicher Idiot. Man kann so selbstbewusst wie nix kann man sich hinstellen und sagen, mir macht keiner was vor. Aber dann das zum Gesichtspunkt machen heißt eben nichts anderes als doch, ne, dass es nicht um mich gehen kann in diesem Laden, dass ich das abhängige Rädchen und Lichtchen hier bin von allem, was entschieden wird über mich. Das ist damit halt genauso unterschrieben. Und das war jetzt in der Floskel nützlicher Idiot gemeint jetzt. Weil ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Ich würde vielleicht gern noch
was zu der neuen Partei sagen, die es dann doch gibt. Oder hast du noch was anderes?
Genau, ja.
Zwei Sätze zu den neuen.
Das ist jetzt schon das Ding. Ich knüpfe mal an dieses Letzte an. Über mich ist befunden, ne? Und mir wird angeschafft, worum es für mich zu gehen hat. Dazu stelle ich mich halt als der Durchblicker, der kleinere Übel wählt, und so präsentiert sich diesmal eine Partei, die sagt, wir sind eine Alternative. Wir stehen für was anderes. Ja, wir sind nicht so wie die neoliberalen Allparteien, sondern wir haben gesehen, in dieser Gesellschaft gibt's Armut, da gibt's elende Leute, das gefällt uns nicht. Und was kommt dann für ein Schluss? Dann kommt als Schluss, wir machen uns zu einer wählbaren Partei, machen also das, was Heinz vorher schon mal dargestellt hat, diese ganze Oppositionsnummer auf ein bisschen alternativ durch. Wir sind jetzt eine wählbare Alternative und das heißt doch wohl, das ist dann der Dienst, den sich die ganzen sozial Depravierten, die armen Leute, die Alt-II-Empfänger, die Lohngekürzten, die sie dann vor Augen haben, die heißt dann haben wir welche im Parlament mit der Perspektive, vielleicht bestimmen die irgendwann mal über uns. Da sagt die Linkspartei, das sei überhaupt mal eine historische Chance. Das gäbe es in Italien und in Frankreich, gäbe es schon seit Anno Tobak, dass da linke Parteien im Parlament sind, und da frage ich einfach zurück, und? Was sehen wir dran? Was haben wir von? Geht es den Leuten in Italien und in Frankreich besser? Haben die keine Standortprogramme? Ich weiß, dass es im Italienischen kein Wort für Standort gibt. Aber ich weiß, dass auch die italienische Herrschaft ihre Leute zurecht regiert für ihr Standortprogramm, das bei denen halt anders heißt, und da Armut verordnet. Und dass die Präsenz einer Linkspartei im Parlament daran nichts geändert hat. Eine Linkspartei, die sich wählen lässt also, die spricht die Leute als selbstbewusst enttäuschte Wähler, anstatt eben zu sagen, elend Und diese sozialen Situationen der Abhängigkeit und Ausbeutung und Armut, die sprechen nur für eins, das muss man abschaffen. Nein, die soziale Frage heutzutage ist dazu sublimiert sozusagen, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt eine gute Chance, ein Wahlangebot an die Leute zu stellen und dann kommen vielleicht auch alternative Beherrscher und Leute, die das Verhältnis betreuen wollen, in die Regierungs- oder Oppositionssitze, wohin auch immer, scheißegal. Das hilft keinem, aber das entspricht halt wieder unserer Figur, dem Wähler.
Vielen Dank, Frank. Heinz, wir sind schon fast am Ende der letzten Sendung. Kannst du es doch nochmal zusammenfassen? Demokratie kommt ja gar nicht so gut weg aus marxistischer Sicht.
Ja, ich habe mir die Zusammenfassung folgendermaßen zurechtgelegt. Demokratie, das ist eine herrschaftstechnische Methode, um die Abhängigkeit der Herrschenden von der Bereitschaft der Untertanen zum Mitmachen zu organisieren. Diese Abhängigkeit der Obrigkeit von der Untrigkeit, die gibt es in jeder Herrschaftsform, auch in jeder Diktatur. Und die erkennt die Demokratie gewissermaßen hochoffiziell an. Bloß wie? Die Demokratie ist ein Verfahren, das diese Abhängigkeit der Herrschenden vom Mitmachen der Untertanen gewissermaßen auf einen Tag in 4 Jahren konzentriert und sie reduziert auf die einzigste Entscheidung, die der Bürger in der Demokratie legitimerweise über die Führung fällen darf, nämlich, wer soll der Führer sein? Ein Hammer. Erstens, wer soll der Führer sein? Mitten in der schönsten Demokratie ist das die entscheidende Frage. Und zweitens, wer soll es machen? In diesem Es ist alles positiv, affirmativ unterstellt, mitgemacht, abgehakt, was die ungemütliche Staatsraison eines Standorts von Kapital so ausmacht. So, und nach der Wahl, da heißt es dann, Schnauze, Leute, ihr habt gewählt, nämlich die Regierung, die jetzt legitim über euch herrscht. Wenn euch was nicht passt, dann wählt halt in 4 Jahren wieder andere Entscheidungsträger an die Macht. In der Zwischenzeit gilt praktischer Gehorsam. Damit dieses Verfahren der Herrschaft klappt, da braucht es ein reifes und einiges Volk von Wählern. Wähler sind Figuren, die diese Herrschaftsmethode, also die Herrschaft, überlässt doch tatsächlich den Untertanen den Befund, wer sie beherrschen soll. Also Wähler sind Figuren, die diese Herrschaftsmethode als ein Privileg gutieren. Damit ist unterstellt, arschklar, die Mächtigen könnten doch auch anders. Die Mächtigen könnten doch auch die Methode Kaiser oder Diktatur oder irgend so etwas machen. Naja, da ist der demokratische Untertan so wohl erzogen, dass er seiner Obrigkeit das dankt, also hoch anrechnet und dankt, dass sie ihm diese Auswahl über die Führerpersonage überlässt. Selbstbewusste Abziehbilder ihrer Herrschaft, war unsere These, sind die Wähler. Ach übrigens, ganz zum Schluss, ne? Ihr wisst ja, dieser Spruch da, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Unsere Stammhörer werden sich ja entsinnen, dass wir schon vor ungefähr 2 Monaten oder so an diesen Spruch aus dem linken Fundus da erinnert haben. Naja, und was muss ich in der Zwischenzeit feststellen? Komm gerade aus dem Urlaub zurück und stell fest, aha, Der Kollege Stoiber hat diesen Spruch mittlerweile besetzt und hat ihn laut seiner Erläuterung zum Beispiel auf den Kollegen Lafontaine da bezogen. Also der Lafontaine soll der Metzger sein, der seine ganz besonders dummen Wähler metzgert. Na, ganz verkehrt liegt der Stoiber mit dem Befund nicht. Immerhin war der Lafontaine ja schon mal Finanzminister und hat in der Eigenschaft gemetzgert. Ne? Bloß, der allerdickste Hammer ist, der Stoiber ist sich offenbar ganz sicher, dass Wähler, die ihn wählen, von denen sagt er ja auch, das sind kluge Menschen und nicht frustrierte, sondern leistungsbereite. Also der Stoiber ist sich ganz sicher, dass Wähler, die ihn wählen, solche klugen Menschen, dass die nie im Leben einen Obermetzger namens Stoiber über sich bestellt haben. Obermetzger, naja, bitte, er sagt ja an, was er alles will. Schichtarbeiterzuschläge weg, Mehrwertsteuer rauf und so weiter und so zu. Also bitte sehr, wenn schon, denn schon. Wenn der Spruch stimmt, dann trifft er alle Politiker.